Hallo und willkommen zurück bei Vorgedacht. Ich schieb einmal mehr eine Folge dazwischen, die jetzt nicht wirklich was mit den Vorsokratikern zu tun hat. Jedenfalls nicht mittelbar. Der Hintergrund ist, dass ich einen Vortrag angeboten habe, der tatsächlich auch durchgeführt wurde und an dem auch Menschen teilgenommen haben. Und das Thema dieses Vortrags war Hannah Arendt und das Wagnis der Öffentlichkeit. Was mich interessiert hat, ist die Thematik, also zum einen die Thematik des Öffentlichen und natürlich insbesondere, was ist eigentlich öffentlicher Raum? Und das Ganze eben vor dem Hintergrund der Betrachtung, die Hannah Arendt dazu angestellt hat. Das ist sozusagen der grobe Rahmen gewesen. Ich hatte da einfach mal Lust drauf. Es hat tatsächlich Spaß gemacht. Es hat eine gewisse Öffentlichkeit gegeben. Und ich habe gedacht, okay, bei dem Thema bietet es sich natürlich auch ganz unbedingt an, das auch nochmal irgendwie anders zu veröffentlichen, nämlich in Form eben des Podcasts, und das mache ich hiermit. Ich hatte diesen Vortrag angekündigt mit einem Hannah Arendt Zitat, nämlich mit Politik handelt von dem Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen. Also wenn es um Öffentlichkeit geht, wenn es um öffentlichen Raum geht, ist natürlich auch die Frage, okay, was haben wir damit zu tun und was hat vor allem natürlich die Politik damit zu tun? Die ja vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern der Öffentlichkeit eher, die Entscheidungen dargereicht werden, aber wirklich, ja, wirklich, wirkliche Öffentlichkeit, was politische Entscheidungen angeht, gibt es kaum, sag ich jetzt mal. Ich würde nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Und damit hängt natürlich auch die Frage zusammen, okay, wie geht das? Wie kann man so einen öffentlichen Raum herstellen oder vielleicht auch besetzen, obwohl das natürlich eine etwas merkwürdige Formulierung ist. Warum mache ich das Ganze jetzt mit Hannah Arendt? Das hängt einfach damit zusammen, dass ich sehr, sehr viel von ihr gelesen habe. Ich würde sagen, in den letzten knapp anderthalb Jahren. Und das fand ich sehr spannend. Auf der einen Seite, weil das Denken oder die Art des Denkens für mich sehr viele Perspektiven aufgemacht hat an bestimmten Stellen. Auf der anderen Seite, was wesentlich spannender ist, bei mir aber sehr, sehr viele Fragen aufgeploppt sind. Wie kann man das denken? Kann man das heute auch noch so denken? Oder widerspricht das nicht so ganz grundsätzlichen Vorannahmen, die ich vielleicht so habe oder die vielleicht Gesellschaft heute so hat? Und meine Erfahrung nach 2 Jahren Philosophie-Podcast ist, dass in dem Moment, in dem ich mir so ein Thema anschaue und überlege, wie ich darüber reden kann, entweder in Form eines Podcasts oder eben auch in Form eines Vortrags, in dem Moment klären sich für mich durchaus Dinge, beziehungsweise bekommen diese Dinge nochmal eine andere Struktur. Was nicht heißt, dass damit dann alle Fragen beantwortet sind. Das ist mitnichten so. Bevor ich jetzt anfange, über Öffentlichkeit, öffentlicher Raum, Politik zu reden, möchte ich hier noch einen ganz kurzen Abriss zu Hannah Arendt geben. Der ist wirklich nicht nur kurz, sondern zudem auch ein wenig willkürlich. Aber einfach nur, um so eine grobe Einordnung zu haben, falls ihr vielleicht, warum auch immer, noch nichts von ihr gehört habt. Hannah Arendt wurde 1906 in Hannover geboren. Das ist eine Seltenheit für diesen Podcast, aber ich kann das genaue Datum angeben. Sie wurde am 14. Oktober geboren. Sie ist Jüdin und sie ist im weitesten Sinne, wenn man das so sagen kann, politisch aktiv, was ihr sehr schnell Probleme bereitet. Sie muss Deutschland 1933 verlassen. Sie geht nach Frankreich und dann später in die Vereinigten Staaten von Amerika. In den USA ist sie an mehreren Stellen, in mehreren Universitäten immer mal wieder aktiv. Sie hält Vorträge, ist für kurze Zeit an den Universitäten als Lehrende. Im Jahr 51 erscheint das Buch Elemente und Ursprünge totale Herrschaft. Und mit diesem Buch ist es so, dass sie zunehmend Aufmerksamkeit in akademischen Kreisen erhält. Ja, also dieses Buch trifft so einen gewissen Nerv, könnte man sagen, beziehungsweise behandelt einfach Fragen, die einfach da sind, die im Raum stehen, und sie gibt sehr, sehr spannende und sehr kontrovers betrachtete Antworten darauf mit dieser Schrift. Und es lohnt sich tatsächlich nach wie vor, diese Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft zu lesen. Ab dem Jahr 1967 hat sie dann eine Professur an der New School for Social Research, und zwar in New York City. Und sie stirbt auch in New York am 4. Dezember 1975. Es gibt einen Film, der ist noch gar nicht so sehr alt, Und zwar von Margarita von Trotta. Und in diesem Film, ja, der lohnt sich tatsächlich, sich anzuschauen. Es wird zwar nur ein vergleichsweise kurzer Abschnitt des Lebens von Hannah Arendt gezeigt. Nämlich im Prinzip geht es um diesen Moment oder auch um den Auslöser, in dem sie die Banalität des Bösen schreibt. Ja, das ist dieses Buch, das eigentlich, also der eigentliche Ansatz war, dass sie den Eichmann-Prozess in Israel dokumentieren sollte. Hannah Arendt dokumentiert das nicht wirklich, sondern denkt das Ganze weiter, veröffentlicht die Banalität des Bösen und gerät sehr, sehr stark in die Kritik. Es ist in der Tat so, dass es auch heute noch Veröffentlichungen gibt, in der Hannah Arendt das vorgeworfen wird, wie sie diesen Blick auf die Person Eichmann und auch auf diesen Prozess haben konnte, beziehungsweise auch auf die Zeit des Nationalsozialismus. Das genau. Also aus diesem Blickwinkel heraus ist es sehr spannend, sich das anzuschauen. Wenn ihr jetzt das Bedürfnis habt, wirklich mal Hannah Arendt in irgendeiner Form zu erfahren, ohne jetzt gleich 800 Seiten lesen zu müssen oder so, dann schaut unbedingt das Interview mit Günter Gauss. Das ist großartig, nicht nur weil Günter Gauss unglaublich toll interviewt, sondern auch, weil das so ein sehr kompakten, aber auch sehr sympathischen Einblick in das Denken einer Arendt bietet und auch in die Person, wie ich finde. Es ist jetzt eine persönliche Meinung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich sage das jetzt einfach mal so. Was ist jetzt Öffentlichkeit? Ich kann da leider nicht dran vorbei, diesen Begriff etwas näher anzuschauen. Das liegt einfach an meinem Hintergrund. Das liegt aber auch daran, dass das natürlich in der Philosophie so ist, dass man vielleicht erstmal klären sollte, über welche Begriffe man da jetzt gerade so redet und was man darunter versteht. Ich werde es jetzt nicht philosophisch machen, sondern einfach sprachhistorisch, also aber auch jetzt nicht konkret, keine Angst. Ich finde das unglaublich interessant, dass es den Begriff Öffentlichkeit, also so als Substantiv, noch nicht lange gibt. Den gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert. Und zwar nicht nur in der deutschen Sprache, sondern tatsächlich in allen europäischen Sprachen. Ja, also dieser Begriff ist einfach vorher nicht da. Das könnte ja schon einiges aussagen. Das würde ich mir gerne einmal ganz kurz anschauen, welche Bedeutungsebenen da drin sind. Öffentlichkeit ist ein schwieriger Begriff, wie ich finde, denn er ist Öffentlichkeit ist nichts Greifbares, ist jetzt nicht irgendwie ein Gegenstand. Es ist aber auch nicht was rein Abstraktes, sondern das ist irgendwie mehr. Wenn wir Öffentlichkeit hören oder von Öffentlichkeit sprechen, dann ganz oft in solchen Zusammenhängen wie so irgendwelche Kunstwerke sind vielleicht öffentlich oder eben doch nicht mehr öffentlich zugänglich oder es gibt Kunst im öffentlichen Raum zum Beispiel, ne? Also öffentlicher Raum ist ja auch so ein Punkt, den ich mir gerne anschauen möchte. Es gibt die öffentlich-rechtlichen Medien mit all ihrer Kritik oder mit all der Kritik, die es an ihnen gerade gibt. Es gibt manchmal öffentliche Gerichtsverhandlungen, Parlamentssitzungen, sowas, ne? Also in diesem Bereich haben wir das durchaus noch drin, sprechen davon. Und wir können vielleicht davon ausgehen, dass Öffentlichkeit vielleicht so etwas sein kann wie eine Kategorie, um eben bestimmte politische oder eben auch soziale Strukturen zu beleuchten oder zu beschreiben, vielmehr. Interessant für Öffentlichkeit ist noch, dass Öffentlichkeit immer angewiesen ist auf Sprache. Also entweder auf mündliche Sprache, also auf das Gespräch oder auf einen Vortrag, eine Rede, ne, also was auch immer man da gerne möchte. Und natürlich ganz, ganz stark, wenn wir in den Bereich Medien gehen, natürlich ganz, ganz stark auf Schriftlichkeit angewiesen ist oder man sich eigentlich Öffentlichkeit nicht vorstellen kann ohne Sprache. Und so ganz allgemein und salopp vielleicht formuliert, würden wir vielleicht sagen, Öffentlichkeit ist ein öffentliches Gespräch über gesellschaftliche Belange. Ja, also dann würden wir von einer gewissen Öffentlichkeit reden, wenn das stattfindet. Den Begriff öffentlich gibt es sehr viel länger, gibt es schon vor diesem Substantiv Öffentlichkeit. Und was heißt jetzt öffentlich? Das ist ziemlich interessant, da zu schauen, welche Geschichte dieser Begriff hat. Öffentlich heißt ursprünglich so viel wie etwas ist ganz klar bekannt, etwas ist offensichtlich, liegt auf der Hand, ja, so in diesem Sinne. Und in dieser Form gibt es das Wort öffentlich schon im Althochdeutschen. Das heißt, es ist so ein Bereich so vor dem 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, das ist also schon ziemlich weit weg. Und dieser Begriff öffentlich, der wandelt sich. Und das ist ja, ich finde, ich habe Sprachwissenschaften auch studiert, beziehungsweise war der Schwerpunkt bei mir im Germanistikstudium, insbesondere Sprachkritik, aber ich finde irgendwie diesen Ansatz spannend zu gucken, wann ändern sich denn eigentlich Begriffe und warum ändern die sich und welche gesellschaftlichen, historischen Zustände herrschen denn zu dieser Zeit, und ne, also warum wird diese Bedeutungsverschiebung, Erweiterung, Veränderung ausgelöst? Ne? Was passiert denn da gerade? Das kann spannend sein. Es ist auf jeden Fall, wie ich finde, spannend für öffentlich. Im 16. Jahrhundert geht es nämlich los, dass eine Bedeutungserweiterung passiert. Ne? Also ab dem 16. Jahrhundert heißt öffentlich nicht, dass etwas irgendwie klar ist und für alle zugänglich, sondern das kommt so eine Zweckkomponente dazu. Das heißt, ab dem 16. Jahrhundert ist etwas öffentlich, also eine öffentliche Rede. Davon sprechen wir, wenn diese Rede eine Rede ist, die öffentlich sein sollte oder eine Rede ist, die so beschaffen sein sollte, dass sie öffentlich werden kann. Das ist ganz spannend, gerade wenn man sich anguckt, was im 16. Jahrhundert so passiert, auch im Hinblick auf Medien. Denn im 16. Jahrhundert geht es los, dass sowas wie, ja im Prinzip so Vorläufer, würde ich jetzt sagen, so von Zeitungen entstehen. Und mit diesem Entstehen dieses neuen Mediums tatsächlich auch der Blick beziehungsweise das Verhältnis der Menschen zur Welt sich ganz, ganz stark verändert. Und damit natürlich auch zu dem, was öffentlich ist und zugänglich ist. Denn Welt ist bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie das, was Menschen mit ihren eigenen Augen sehen können. Also so, ich sag jetzt mal, Informationen aus einem weiter entfernten Bereich kommen irgendwie nicht an, sondern Welt und Wirklichkeit ist das, was um mich rum passiert. Entsprechend ist das Verhältnis zur Welt, das ist direkt und unmittelbar. Und mit dem 16. Jahrhundert geht es aber los, dass Welt das ist, wovon es Nachrichten gibt. Beziehungsweise Welt ist das, über das Zeitungen oder die Vorläufer von mir aus von Zeitung berichten und über die halt Informationen an bestimmte Menschen herangetragen wird. Und das macht natürlich ganz, ganz viel auch mit diesem Wirklichkeitsbegriff. Ne? Also was ist denn jetzt Welt? Welt ist nicht mehr das unmittelbar Erfahrbare, sondern Welt ist das, was mir berichtet wird, was ich aus Medien erfahren kann, aber eben nicht mehr unmittelbar, sondern nur noch vermittelt. Und das macht natürlich auch was damit, was ist denn jetzt öffentlich? Was ist denn so, dass es allen bekannt sein sollte? Das ist unglaublich spannend, wie ich finde. Und es kommt eine dritte Komponente oder eine dritte Bedeutungsebene dazu, nämlich ab dem 17. Jahrhundert. Und da ist öffentlich im Prinzip das, was die staatliche Herrschaft betrifft oder auch was die soziale Gemeinschaft betrifft. Im 18. Jahrhundert weitet sich das aus, also öffentlich wird zunehmend das, also ne, im 18. Jahrhundert kommt dann ja auch Öffentlichkeit als Begriff mit ins Spiel und ganz, ganz stark in dem Zusammenhang, dass gesagt wird, so staatliche Institutionen haben Zugriff auf bestimmte Bereiche oder gewinnen immer mehr Zugriff auf öffentliche Bereiche. Es gibt ein sehr, sehr spannendes Buch zu dem Begriff Öffentlichkeit, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Und da wird es sozusagen aufgeführt, dass wir im Prinzip der Begriff des Öffentlichen fast schon pervertiert ist in der Begrifflichkeit der öffentlichen Anstalten. Man daran aber auch sehr gut sehen kann, inwieweit einfach staatliche Institutionen Zugriff auf Öffentlichkeit haben und Zugriff darauf haben, was öffentlich gesehen werden darf und was nicht. Denn öffentliche Anstalten sind die Anstalten, in die Verbrecher kommen, arme, kranke, Wahnsinnige, also die Leute, die öffentlich nicht mehr sichtbar sein sollen. Das ist ja sehr schräg, wie ich finde, aber spannend. Warum ist das überhaupt so ein Thema, das mit der Öffentlichkeit? Na, es scheint ein Thema zu sein, weil wir haben das in so Ausdrücken. Ne? Also wenn zum Beispiel gesagt wird, da hat jemand seinem Kind eine Ohrfeige gegeben und das in aller Öffentlichkeit. Ne? Also das könnte man auch mit irgendwelchen anderen Sachen machen, die man offensichtlich öffentlich nicht tut. Bestimmte Handlungen scheinen nochmal dadurch schlimmer zu werden, dass sie in aller Öffentlichkeit geschehen, ja, mit diesem Nachsatz. Da kann man sich dann ja die Frage stellen, ist das dann im Privatraum in Ordnung, ja, wenn das Kind eine Ohrfeige bekommt? Oder ist es nur nicht in Ordnung, weil es gerade öffentlich passiert ist oder halt irgendwas anderes? Ja, also offensichtlich gibt es da so ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Bereichen. Und das ist vermutlich interessant zu schauen, Warum gibt es da so ein Spannungsverhältnis und was macht denn das eigentlich aus, wenn irgendwas öffentlich ist? Die Medien hatte ich schon erwähnt, nämlich mit diesen Zeitungen oder mit den Vorläufern der Zeitung. Das heißt, auch Medien sind natürlich, wenn es um Öffentlichkeit geht, eigentlich das Feld nach wie vor ja, durch das Öffentlichkeit in irgendeiner Form hergestellt wird oder vermeintlich hergestellt wird. Und noch ein Begriff, öffentliche Meinung. Auch das gibt es noch nicht so lange, finde ich auch ziemlich spannend. Gibt es, also diese Begrifflichkeit kommt im Zusammenhang mit der Französischen Revolution auf, ist anfänglich sehr, sehr positiv besetzt, weil davon ausgegangen wird, dass eben erst über dieses Bekanntwerden oder über dieses Bilden einer öffentlichen Meinung die Französische Revolution überhaupt möglich geworden ist. Das heißt, es ist auch im, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum am Anfang sehr positiv besetzt, wird als etwas, ja, etwas begriffen, was so Welt verändern kann, was Herrschaftsform verändern kann, das Ganze in Frage stellen kann. Wir wissen ja so in etwa, wie das mit der Französischen Revolution gelaufen ist und dass so diese anfängliche Begeisterung ja bald dem Entsetzen weicht und entsprechend gerät auch dieser Begriff öffentliche Meinung sehr stark in die Kritik und es wird halt irgendwie geschaut, okay, was ist denn das? Nur weil ganz viele das denken oder die öffentliche Meinung so ist, muss es ja noch lange nicht heißen, dass es gut ist und dass es richtig ist, sondern vielleicht können wir mal ein bisschen distanzierter auf diese öffentliche Meinung schauen und gucken, ob wir das immer so möchten. Genau, also das ist sozusagen dieser Rahmen, in dem wir diesen Begriff öffentlich haben. In den Medien ist es jetzt so, dass das Verhältnis zur Wirklichkeit, damit auch das Verhältnis zur Öffentlichkeit natürlich ändert. Und im Prinzip könnte man sogar so weit gehen, dass über diese Abbilder, die dann, also ne, am Anfang sind es halt einfach Medien, die mit Schrift operieren, mit dem Aufkommen von Rundfunk und Fernsehen ist es natürlich so, dass das eine Erweiterung hat, dass wir erst so das gehörte Wort mit dabei haben, das gesprochene Wort und mit dem Fernsehen aber natürlich so eine Gleichzeitigkeit von allem. Also wir haben eben so eine Abbildung im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Gefahr ist oder eine Analyse könnte auch sein, dass eben diese Abbilder, diese abgebildete Wirklichkeit den Status der eigentlichen Wirklichkeit erhält oder man könnte sagen den Status einer neuen Wirklichkeit. Und diese neue Wirklichkeit, die immer medial vermittelt ist, die tritt im Prinzip an die Stelle der eigentlichen Wirklichkeit. Das ist natürlich eine Gefahr. Das ist natürlich was sehr viel macht mit öffentlicher Meinung, was sehr viel macht mit Öffentlichkeit und was aber auch natürlich viel macht mit dem Bewusstsein der Menschen, die diese Abbilder konsumieren, im weitesten Sinne. Mit den digitalen Medien kommt jetzt noch eine Besonderheit dazu, denn jede Person, die bisher Inhalte oder Meinung oder eben diese Abbilder konsumiert hat, ist jetzt in der Lage, selbst diese Meinung oder diese Abbilder zu produzieren und in irgendeiner Form zugänglich zu machen, würde ich es mal nennen. Damit ist aber nicht gleichzeitig verbunden, dass es eine Chance gibt, dass so etwas wie öffentliche Meinung gebildet werden kann. Ja, also es wird kein öffentlicher Raum aufgemacht über digitale Medien, sondern es werden Meinungen, Themen, Abbilder, ja, was man so möchte, lediglich produziert. Und auch das, ne, dieses nur Produzieren, hat natürlich Auswirkungen auf das, was wir vielleicht unter Öffentlichkeit verstehen. Und das hat in meiner Wahrnehmung auch Auswirkungen darauf, dass wir eigentlich gar nicht mehr wirklich von Öffentlichkeit reden, sondern dass dieser Begriff Öffentlichkeit zunehmend ersetzt wird durch die Begrifflichkeit Transparenz. Also es gibt kaum noch Leute, die sagen, das muss öffentlich gemacht werden, das muss der Öffentlichkeit zugänglich sein, sondern es gibt immer wieder Menschen, die Transparenz einfordern, die sagen, da muss Transparenz hergestellt werden, Dinge müssen transparent laufen. Das ist tatsächlich aber eine Verlagerung, weil Öffentlichkeit herstellen oder Öffentlichkeit haben in meiner Wahrnehmung etwas sehr anderes ist als Transparenz. Transparenz ist halt dieses ledigliche Produzieren, dieses ledigliche Offenlegen. Öffentlichkeit hat immer dieses Gespräch, diesen Austausch und das Verhandeln dessen, was ist denn jetzt eigentlich öffentlich mit drin. Und das ist was man vielleicht berücksichtigen könnte. Um jetzt aber endlich zu Hannah Arendt zu kommen und zu schauen, in welchem Rahmen trennt sie denn eigentlich Öffentlichkeit und Privatheit oder Privatsphäre und öffentliche Sphäre voneinander. Und das macht sie verhältnismäßig ausführlich in der Schrift Vita Activa oder vom tätigen Leben. Das heißt, da schaut sie sich die Tätigkeitsbereiche des Menschen an und kategorisiert die. Und sie ordnet diese Tätigkeitsbereiche des Menschen tatsächlich auch hierarchisch. Und sie beginnt mit der niedrigsten Tätigkeit, die Menschen so machen können oder Menschen so ausführen können. Und das ist das Arbeiten. In diesem Bereich, in dem Menschen arbeiten, sind sie am wenigsten frei. Das ist so eine Sichtweise von Arendt. Und sie sind aber auch, man kann sogar sagen, auf einer Stufe mit Tieren. Das heißt, auf dieser Tätigkeitsebene unterscheidet sich der Mensch nicht vom Tier, weil das Arbeiten ist die Tätigkeitsform, über die die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt werden können. Ja, also mit dem Arbeiten werden eben die Konsumgüter hergestellt, also Essen, Nahrungsmittel oder Kleidung wäre so eine Sache, ob das dazu gehört. Ne? Also das, was ich halt brauche. Also im Prinzip das, was wir vielleicht heute als Reproduktionsarbeit, wenn man so will, bezeichnen würden. Und dieses Arbeiten, das passiert ausschließlich in der Privatsphäre. Das ist nichts, was irgendwie in irgendeiner Form mit der Sphäre des Öffentlichen in Berührung kommt. Die nächsthöhere Tätigkeitsstufe, kann man sagen, ist das Herstellen. Dieses Herstellen, das ist schon produktiv. Ne? Arbeiten ist, Hannah Arendt sagt, das ist nicht produktiv, weil diese Güter, die irgendwie da sind, die werden ja gleich wieder verbraucht. Das heißt, sie sind nicht im eigentlichen Sinne produktiv. Das Herstellen ist schon produktiv. Es werden nämlich Gebrauchsgüter hergestellt. Also weiß ich, sowas wie Werkzeuge oder Gefäße, in denen ich zum Beispiel Nahrungsmittel aufbewahren kann und die ich aber natürlich dann auch irgendwie gestalten kann, die unterschiedliche Formen haben können und die vielleicht irgendwann auch unabhängig sein können von ihrem Gebrauchswert. Ja, das heißt, über dieses Herstellen kommen wir tatsächlich auch in die Sphäre der Kultur rein. Also sie sagt, das Herstellen ist der Ursprung der Kultur. Das Herstellen an sich verortet Hannah Arendt nach wie vor in der Privatsphäre. Sie sagt auch, das ist eigentlich nichts, was im öffentlichen Raum passiert, aber das Herstellen hat natürlich Auswirkungen auf die Öffentlichkeit in dem Moment, in dem es zum Beispiel, also ne, in dem die Gebrauchsgüter einfach in der Öffentlichkeit da sind, die Umwelt in irgendeiner Form gestalten, gerade auch in dem Moment, in dem sie halt zunehmend unabhängiger werden von ihrem Gebrauchswert. Und die dritte und höchste Tätigkeitsform, die Menschen durchführen können oder ausführen können, ist das Handeln. Und das Handeln ist jetzt in der Sphäre der Öffentlichkeit. Es muss öffentlich sein. Das geschieht im öffentlichen Raum. Und Handeln ist immer auch politisch. Also es ist an diesen Bereich des Politischen gebunden. Hannah Arendt sagt, es gibt kein einsames Handeln. Das heißt, Handeln hat immer etwas mit einem Miteinander zu tun, hat immer was mit Pluralität zu tun. Und das Handeln dient entweder der Gründung oder der Erhaltung und Ordnung des Gemeinwesens. Ordnung kann auch meinen der Neuordnung. Also gerade so in Bereichen von Revolution verortet Hannah Arendt dieses Politische, verortet Hannah Arendt dieses Handeln, weil sie sagt, okay, da kann man es ganz, ganz deutlich sehen und da kann es einfach auch sehr, sehr gut funktionieren, dieses Miteinander. Denn es kommt dazu, dass das Handeln immer zweckfrei sein muss. Das ist ein Anspruch, den Hannah Arendt an dieses Handeln, an dieses Politische tatsächlich hat und damit natürlich auch an das Öffentliche. Nach dieser Einordnung kann man jetzt natürlich gucken, okay, was ist denn jetzt öffentlicher Raum, wenn wir das so sehen? Hannah Arendt macht ihre Betrachtung sehr, sehr stark an der Analyse der antiken Polis fest. Also sie nimmt das sozusagen als Gegenstand, um daraus diese Kategorisierung abzuleiten. Und man könnte ja jetzt denken, dass der öffentliche Raum durchaus in dieser Polis so ein ganz bestimmter physischer Raum sein kann. Zum Beispiel die Agora, ne? Also dieser Marktplatz, auf dem alles passiert und eben eigentlich auch die Politik passiert. Eventuell ist es aber nicht. Hannah Arendt sagt, es ist eben kein bestimmter Raum, sondern der öffentliche Raum kann sich immer dann bilden oder kann immer dann entstehen, wenn es eine soziale oder auch eine politische Öffentlichkeit gibt. Ja, also in dem Moment, in dem diese Öffentlichkeit da ist, gibt es auch diesen öffentlichen Raum. Und damit diese Öffentlichkeit hergestellt werden kann oder entstehen kann, müssen sich die Menschen frei von Zwängen begegnen können und sie müssen auch miteinander in Interaktion treten können. Das sind sozusagen die Bedingungen, die da sein müssen, damit wir im Sinne oder im Denken Hannah Arendts von einer Öffentlichkeit und von einem öffentlichen Raum sprechen können. Diese Trennung, dieses Auseinandernehmen von öffentlicher und privater Sphäre und insbesondere im Zusammenhang mit diesen Tätigkeitsbereichen, das ist eine Trennung, die Hannah Arendt sehr oft zum Vorwurf gemacht wird. Es wird gesagt, das ist sehr elitär, das ist eigentlich für heutige Belange nicht zu übernehmen, weil wir diese Trennung so nicht machen können, weil das Gesellschaftliche und das Politische, also Gesellschaft und Politik voneinander trennen, das erscheint uns eigentlich eher als entweder als nicht möglich oder eventuell auch als unsinnig. Sheila Ben-Habib, die ich sehr, sehr schätze, spricht davon, dass Hannah Arendt Brot und Politik voneinander trennt. Und das ist natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit, wenn Hannah Arendt sagt, dass Gesellschaftliche ist immer irgendwie auch gebunden an Notwendigkeit, hat immer was mit Zwang zu tun und hat auch immer was mit Unfreiheit zu tun. Und Freiheit kann es nur in diesem Bereich des Politischen geben, also in dieser Tätigkeitsform des Handelns. Nur da gibt es Freiheit, in allen anderen Bereichen eben nicht. Das ist natürlich etwas, was jetzt vielleicht nicht gleich so eingängig ist, wenn man das hört oder was vielleicht tatsächlich elitär klingen mag. Es gibt aber durchaus andere mögliche Lesarten. Zum Beispiel macht Rahel Yegi den Vorschlag, das anders zu betrachten und vielleicht nicht von dieser strikten Trennung auszugehen. Sie belegt das natürlich auch an den Texten von Hannah Arendt, sondern einfach zu sagen, okay, diese beiden Bereiche, also das Gesellschaftliche und das Politische, die sind nicht von sich aus schon irgendwie politisch oder unpolitisch, sondern das sind Bereiche, die politisiert werden können und im Sinne Hannah Arendts dann natürlich auch politisiert werden müssen. Und das finde ich eine ziemlich spannende Sichtweise, die man vielleicht so weiterdenken kann und mit der man Hannah Arendt vielleicht auch, also ich fand das tatsächlich zugänglicher, mir das durch diese Perspektive hindurch anzuschauen. Mit dem Politischen macht Hannah Arendt tatsächlich so ein normatives Modell auf. Also wie soll das Politische jetzt aussehen? Sie sagt, dass das Politische eben nicht der Bereich ist, in dem Machtinteressen in irgendeiner Form verhandelt werden oder in dem es darum geht, eigene Interessen, eigene Anschauungen irgendwie durchzusetzen, sondern sie sagt, politisch zu sein, in einer Polis zu leben, das hieß, dass alle Angelegenheiten vermittels der Worte, die überzeugen können, geregelt werden und nicht durch Zwang oder Gewalt. Das heißt, das ist so ein Verständnis von Politik oder von dem Politischen, was so ein bisschen ja sehr weggeht von dem Verständnis, was wir von Politik haben, ja, weil wir ja sehr, sehr wohl davon ausgehen, dass es da um Machtinteressen geht, dass es darum geht, die Interessen auch irgendwie durchzusetzen mit bestimmten Mitteln, mit einer gewissen Strategie. Und das alles soll aber bei Hannah Arendt nicht politisch sein, ne? Ganz im Gegenteil. Sie sagt, dass derjenige oder diejenige politisch handelt, der oder die andere überzeugen kann, ne? Also es geht eben um Worte und nicht um das Ausüben von Zwang oder von Gewalt. Und sie sagt, das bleibt dabei, dass es Freiheit eben nur in dem, wie sie es nennt, eigentümlichen Zwischenbereich der Politik geben kann. Und Freiheit meint in diesem Sinne wirklich, ja, wenn man das so möchte, so eine radikale Freiheit und auch eine radikale Gestaltbarkeit. Hannah Arendt sagt, es ist so ein sozusagen ein Möglichkeitsspielraum des Handels geben muss. Und dieser Spielraum und dieses Handeln darf durch nichts bedingt sein. Das heißt, es darf keinen Zwang geben, es darf keine Voraussetzung geben und es darf auch als Schlussfolgerung darauf, es darf auch keine Maßstäbe geben. Ja, also sie fordert tatsächlich eine Maßstablosigkeit des Politischen ein. Diese Maßstäbe dürfen halt nicht schon da sein, das heißt, ne, die dürfen nicht schon irgendwie vorausgesetzt werden, sondern die Maßstäbe, die werden erst in diesem Bereich des Politischen, also über das Handeln, gesetzt. Das könnte jetzt durchaus ein Problem sein für uns, wenn wir jetzt davon ausgehen oder wenn wir uns bewusst machen, dass Maßstäbe ja nicht nur ja eigene Interessen oder irgendwelche von mir aus juristischen Festschreibungen sein müssen, sondern Maßstäbe sehr wohl auch im Bereich der Moral da sind oder Werte oder wie auch immer. Und wenn Hannah Arendt fordert, dass auch das außen vor bleiben muss, dann ist das eine Forderung, die durchaus schwierig sein kann, wenn man sich, ja, ich würde sagen, tagesaktuelle Schwierigkeiten oder Fragestellungen anschaut. Wenn man sich jetzt einfach anschaut, was gerade im Mittelmeer passiert, beziehungsweise wie auf europäischer politischer Ebene damit umgegangen wird, dass es Menschen gibt, die flüchten, die vor Lebensbedingungen, die vor Hunger, vor kriegerischen Auseinandersetzungen, was auch immer, vor Verfolgung fliehen. Wenn man sich das einfach mal anschaut, unter welchen Bedingungen Menschen halt auf diese Boote steigen und was sie schon hinter sich haben, bevor sie überhaupt auf diese Boote kommen. Also es gibt Menschen, die versuchen, über das Mittelmeer zu kommen, zu gelangen, um nach Europa zu kommen und zu fliehen. Und diese Menschen kommen ganz oft nicht in Europa an, weil sie einfach ertrinken. Und die Frage ist, okay, wie gehen wir damit um? Ignorieren wir das in irgendeiner Form oder gibt es da Überlegungen auf juristischer Ebene, ne? Inwieweit sind halt einfach Staaten oder inwieweit sind halt auch supranationale Gebilde wie die EU juristisch verpflichtet, Hilfestellung zu leisten, oder sind sie im Gegenteil sogar berechtigt, da irgendwie dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Schiffe ankommen? Also da gibt es ja tatsächlich verschiedene Sichtweisen auf diese ganze Geschichte. Oder gelten halt einfach Werte, gelten Moralvorstellungen, dass wir sagen, das kann einfach nicht sein, dass da Menschen umkommen und uns das einfach überhaupt nicht interessiert, oder wir das irgendwie sogar dafür sorgen, dass es mehr sind, indem wir da irgendwelche Grenzpatrouillen einschalten oder so und die halt immer weitere Wege fahren müssen, ist da nicht diese Haltung entscheidend, dass wir sagen, es darf einfach nicht sein, wir müssen da was machen. Und wenn wir jetzt mit Hannah Arendt drauf gucken, müssen wir sagen, okay, nichts davon. Und wenn jetzt wir aber davon ausgehen, okay, wir versuchen das auf dieser Ebene des Handelns zu klären, also in dem Bereich des Politischen, und müssen dann aber all diese Maßstäbe weglassen. Da gibt es vielleicht Maßstäbe, die ich aus meiner Perspektive leichter weglassen kann, als zum Beispiel zu sagen, dieser moralische Anspruch oder diese Werthaltung, Menschen dürfen nicht, ne? Menschen dürfen nicht sterben. Da muss man helfen, man muss diese Menschen retten. Das alles außen vor zu lassen, fällt mir tatsächlich schwer. So, und da ist natürlich die Frage, wie könnte das gemeint sein, oder wie könnte ich auf diese Forderung des Politischen schauen, ohne dass ich denke, boah, das geht alles nicht. Ich kann doch nicht meinen moralischen Anspruch weglassen, dass Menschen nicht sterben sollen. So, ne? Das macht mich ja in irgendeiner Form auch ganz stark als wie ich finde, als Mensch aus, als Person aus. Und da einfach zu schauen, was ist das Ziel von Politik, beziehungsweise wozu sollen oder können oder müssen Menschen sich in diesen politischen Bereich begeben? Und Hannah Arendt sagt, Politik handelt vom Zusammen- und Miteinandersein der Verschiedenen. Das heißt, Politik ist für Arendt der Bereich, in dem Menschen die Möglichkeit haben, zum einen frei zu handeln und zum anderen aber auch die Möglichkeit haben, sich von anderen zu unterscheiden. Diese Unterscheidung, diese Differenzen zwischen den einzelnen Menschen, die werden für Arendt erst durch das politische Handeln möglich oder durch das politische Handeln erst sichtbar. Das sollen jetzt nicht irgendwelche eigenen Interessen sein, also ne, wo es halt irgendwie darum geht, dass ich meine Ansprüche durchsetze, und seien es auch meine moralischen Ansätze, sondern es geht tatsächlich ja offenbar um ganz basale Differenzen zwischen Menschen, die aber dieses Handeln erst konstruktiv machen. Eine Konsequenz daraus ist tatsächlich, dass es diese Unterschiede außerhalb der Sphäre des Politischen nicht geben kann, beziehungsweise dass diese Unterschiede dort nicht gut aufgelöst werden können, weil da immer wieder diese Zwänge mit reinspielen, die Eigeninteressen, ne? Dieses mögliche, ich möchte Dinge durchsetzen. Ja, entsprechend ist das wirklich nur in diesem Miteinandersein in der Sphäre des Politischen möglich. Das heißt aber auch, dass eben Politik nicht der Ort ist, in dem diese Verschiedenheiten ausgeglichen werden sollen. Ja, es geht eben nicht darum, irgendwie so ein Hannah Arendt nennt es, glaube ich, Durchschnittlichkeit. Das ist ein schöner Begriff. Also es geht nicht um Durchschnittlichkeit in dem Sinne, dass geschaut wird, dass die Interessen irgendwie sich irgendwo in der Mitte treffen und man dann so einen Kompromiss macht. Das gerade nicht. Sondern Politik ist eben der Ort, an dem diese Verschiedenheiten erst entstehen können und an dem diese Verschiedenheiten sinnvoll sind, also sinnvoll umgesetzt werden sollen oder sinnvoll zur Entfaltung kommen können. Und Politik ist der Bereich, in dem es um eine freie und gemeinsame Weltgestaltung geht. Das heißt, es geht darum zu fragen, wie wollen wir leben? Und das heißt mit Hannah Arendt aber, dass es eben nicht darum geht, wie können wir überleben? Ja, das ist was anderes. Also es geht nicht darum, zu schauen, was brauche ich, um also ne, welche Menge an Nahrungsmitteln brauche ich, um irgendwie zu überleben können, um irgendwie überleben zu können, oder wie viel Geld muss mir zur Verfügung stehen, oder wie kann ich möglichst gut überleben? Das wäre halt da tatsächlich auch drin, ne? Wie kann ich so viel, weiß ich nicht, materiellen Reichtum anhäufen, dass ich da einfach gut klarkomme. Und das heißt, dieses Wir wollen leben heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, wie sollen wir leben? Ja, weil auch das wäre tatsächlich Zwang, ne? Es soll nicht um irgendwelche schon vorausgesetzten Werte oder um irgendwelche, ja, moralischen Maßstäbe gehen. Die sollen ja tatsächlich erst gefunden werden. Und diese Frage, wie wollen wir leben? Um die geht es tatsächlich im Politischen und um die geht es in dem Austausch. Und das Spannende, wie ich finde, ist, dass Hannah Arendt sagt, ja, da gibt es einfach keine richtige Antwort drauf und da gibt es auch keine endgültige Antwort drauf. Denn alles, was irgendwie von Menschen gemacht ist, können Menschen auch irgendwie ändern. Ja, das muss nicht so bleiben und es muss nicht so sein. Und es gibt einfach in diesem Bereich des Politischen diesen Freiheitsspielraum und es gibt diesen Handlungsspielraum. Das heißt, wir können tatsächlich Dinge ändern. Und das finde ich einen unglaublich konstruktiven Ansatz tatsächlich. Dazu kommt dann auch noch, dass Hannah Arendt natürlich, auch wenn sie sagt, es gibt da kein richtig und falsch, hat sie trotzdem den Anspruch, dass das Politische verallgemeinerungsfähig sein muss. Das heißt, in diesem Raum des Politischen und bei dieser Fragestellung, wie wollen wir leben, geht es dann eben nicht darum, dass die Verhältnisse so sind, dass ich möglichst gut damit klarkomme und ich jetzt persönlich sagen kann, ja, das finde ich gut, finde ich in Ordnung und können wir so lassen oder können wir so machen, sondern es soll für alle, diese Verhältnisse sollen für alle so sein, dass sie dem zustimmen können. Das heißt tatsächlich, es geht um diese gemeinsame Weltgestaltung. Ich habe ja schon gesagt, es sind mir nicht die Fragen geklärt, sondern es sind einfach viel mehr Fragen für mich dazugekommen. Das heißt, ja, so ein Fazit oder so eine Schlussfolgerung oder Konsequenzen, die ich daraus ziehen kann, die sind jetzt nach wie vor immer noch sehr persönlich und die sind nach wie vor keine Antworten, sondern eher neue Fragestellungen. Was ich aber spannend finde oder was ich für mich ganz stark mitgenommen habe aus dieser Fragestellung, was ist denn das Öffentliche, wie hängt das mit dem Politischen zusammen und was sagt Hannah Arendt dazu, ist für mich die Möglichkeit, sowohl den sozialen oder von mir aus auch den gesellschaftlichen Bereich, als auch den Bereich der Politik politisieren zu können oder auch politisieren zu müssen. Ich mache politische Bildungsarbeit, das ist natürlich eine Sichtweise, die mir sehr sympathisch ist, zu sagen, das ist nicht per se politisch. Also auch wenn das irgendwie das allgemeine Verständnis von Politik ist, heißt es noch lange nicht, dass dieser Ansatz, den man vielleicht ja mitnehmen kann von Hannah Arendt, dass es da eben nicht um Machtinteressen und um Verteilung von Kuchenkrümeln geht, sondern dass es durchaus auch andere Möglichkeiten des Politischen geben kann und dass es durchaus Möglichkeiten gibt, Politik zu politisieren. Finde das eine sehr, sehr interessante Sichtweise auf jeden Fall. Eine weitere spannende Perspektive ist für mich diese Unterscheidung zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Also das ist das, was ich vorhin versucht habe zu umschreiben mit diesem Verhältnis zur Wirklichkeit, mit dem Verhältnis zur Öffentlichkeit, was wir haben, woher wir das bekommen. Bekommen wir das aus der unmittelbaren Welt oder bekommen wir das vermittelt, zum Beispiel über Medien? Und diese Unterscheidung auch als Unterscheidung zu erkennen, finde ich durchaus überlegenswert. Dazu gehört natürlich auch, dass veröffentlichte Meinung oder vermittelte oder abgebildete Wirklichkeit durchaus die Qualität haben, Themen zu setzen, Meinung zu transportieren. Es ist ja ganz stark so, dass ganz oft Meinung abgebildet werden und gar nicht wirklich Informationen in irgendeiner Form. Und dass gerade auch Meinung und Themen sehr, sehr schnell Affekte auslösen können. Und eine wichtige Erkenntnis mit Arendt und mit der Beschäftigung zum Thema Öffentlichkeit ist tatsächlich diesen Affekten nicht zu erliegen, sondern das voneinander zu trennen und zu gucken, worum geht's denn da jetzt eigentlich gerade? Und ist das ein Thema, was gesetzt wird, mit dem ich mich eigentlich beschäftigen möchte? Oder ist das eins, wo ich sagen kann, nee, ist jetzt gerade nicht meins, so. natürlich diese Unterscheidung Öffentlichkeit und Transparenz war eine Erkenntnis, bei der ich glaube, dass es lohnenswert ist, da nochmal zu schauen. Vielleicht ist das ja auch, erweist sich das ja also als nicht haltbar. Vielleicht sieht das für mich jetzt gerade nur so aus. Ich fände es für mich tatsächlich spannend zu gucken, okay, was ist denn da tatsächlich noch eine schärfere Unterscheidung? Und ist es tatsächlich so, dass Transparenz zunehmend Öffentlichkeit ersetzen soll? Selbstverständlich ist auch diese Fragestellung, wie wollen wir leben, unabhängig von ja Maßstäben in weitestem Sinne, sich diese Frage stellen zu können. Auch das ist natürlich was, was mir in meiner Tätigkeit und in meiner Lebenssituation sehr, sehr naheliegend erscheint, insbesondere in Verbindung mit dem Miteinander reden, also in ein Gespräch kommen, in Interaktion kommen, und zwar möglichst frei von Abhängigkeiten, möglichst frei von Zwängen. Das ist, ja, auch das ist ein Bereich oder auch das ist ein Anspruch an Politik oder an politisches oder von mir aus auch an gesellschaftliches Engagement, wenn man in diesen Bereich des Sozialen geht, den ich sehr überlegenswert finde. Dabei würde ich es an dieser Stelle belassen. Ich habe zu dem Vortrag, den ich gehalten habe, eine Präsentation erstellt. Das ist gar nicht viel, das sind so ein bisschen über 20 Folien. Die werde ich an dieser Stelle bereitstellen. Das heißt, in dem Eintrag zu dieser Episode gibt es dann einen Link, über den ihr euch das Ganze anschauen könnt, von mir aus auch runterladen könnt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich danke euch immer wieder für eure Rückmeldung. Ich finde das sehr lieb, dass die auch kommen, selbst wenn ich mal so lange Pausen habe. Also Pausen jetzt beim Podcasten. Das motiviert mich immer wieder, da weiter dran zu bleiben. Ich bin auch dran. Ja, ich weiß, dass ich bei Demokrit eigentlich bin und bemühe mich so schnell wie möglich, dort an dieser Stelle auch weitermachen zu können. Ich freue mich natürlich nach wie vor über eure Flatterklicks. Und ich bin auch immer noch sehr, sehr offen für konstruktive Rückmeldungen, für Diskussionen. Manchmal passiert das. Es ist im Anschluss an den Vortrag ist es passiert. Das war für mich sehr, sehr spannend, einfach mal in so eine Diskussion mit reingehen zu können. Ich weiß, dass es natürlich nur bedingt möglich ist in Folge so einer Podcast-Folge. Aber genau, ich freue mich trotzdem über Rückmeldungen auf jeden Fall. Okay, und wir hören uns so schnell wie möglich wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.